wie immer, es ist die Mitte. Wenn ich nur Yoga mache und in meiner Spiritualität total tief eintauche und mich total löse von dieser Welt, in der wir leben, die einfach eine Konsumgesellschaft ist, ist es zu extrem. Und wenn ich aber dann nur noch in der Konsumwelt bin und Model und oberflächlich und nur irgendwie versuche, schöne Bilder zu machen, dann bin ich auch unglücklich.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 von Finde deinen eigenen Weg. Mein Name ist Ben und ich freue mich, dass du zuhörst. Und ich freue mich heute ganz besonders, dir einen ganz tollen Gast vorstellen zu dürfen. Sina Diepold. Viele, die jetzt zuhören, denen müsste ich Sina wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Aber für all diejenigen, die Sina nicht kennen, Sina ist Yoga-Lehrerin, sie ist Model und sie ist in beiden Bereichen sehr, sehr aktiv, besonders in München, überall immer wieder anzutreffen und auch über München hinaus auf Plakaten, in kurzen Filmchen, eben in ihrer Person als Model immer wieder zu sehen. Und das Spannende daran finde ich, dass sie in sehr vielen scheinbar weit auseinanderliegenden Bereichen tätig ist und es tatsächlich schafft, immer wieder die Mitte zu finden. Also zum Beispiel zwischen dem sehr tiefgründigen Yoga und dem gleichzeitig sehr oberflächlichen Model-Business. Oder zwischen Existenzangst als Selbstständiger und dem Gefühl, einfach das Richtige zu tun. Oder auch, und da komme ich zu dem Punkt, was ihre Zukunft betrifft, wenn man zwischen leidenschaftlichen Entscheidungen und betriebswirtschaftlichen Entscheidungen hin und her schwankt. Und da schafft sie es aus meiner Sicht sehr, sehr toll, immer wieder ihre eigene Mitte zu finden. Und das gelingt ihr nicht nur, sondern ich finde, das gelingt ihr mit einer ganz besonderen Ausstrahlung. Ich arbeite als Coach immer wieder mit Menschen auch daran, so ihren eigenen Weg zu finden, deswegen auch ja der Titel von meinem Podcast, und zwar auf eine ganz besonders authentische Art und Weise. Und Authentizität ist zwar nur ein Konzept, aber man kann es immer wieder in der Anwendung beobachten und da ist Sina ein ganz tolles Beispiel. Denn ich weiß ja selber auch nicht, was tatsächlich sowas wie Authentizität auslöst, aber ich kann mir auch aus ihrer Geschichte und aus dem, was sie so erzählt, sehr viel herausnehmen, wie man es denn möglicherweise schaffen kann. Und da lerne ich auch von dem, was sie so erzählt, ganz viel für mich selber und für meine Arbeit. Gleichzeitig ist sie ein Typ Mensch, dem ich auf jeden Fall alles glaube. Einfach weil man hinter dem, was sie tut, niemals irgendwie eine versteckte Agenda vermuten würde, weil sie sowieso sich wie ein offenes Buch auch über die Dinge unterhält, die sie so tut. Und das finde ich sehr, sehr toll. Und deswegen freut es mich ganz besonders, mich mit ihr über das Thema Finde deine innere Balance unterhalten zu können und wünsche euch viel Spaß dabei.
Ja, grüß dich. Schön, dass das funktioniert, Sina.
Hi Ben, freut mich auch sehr.
Du, ich habe gleich zum Einstieg eine Frage und zwar, wer ist Isabel?
Oh, Isabel ist eine gute Freundin, die mich seit Anfang des Jahres begleitet. Das ist nämlich meine Bandscheibe zwischen meinem C5, C6, also meiner Halswirbelsäule, die leider nicht so glücklich ist. Ich habe einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr schmerzhaft. Ich heile sehr gut, aber ja, das hat mich natürlich eine Weile beschäftigt, vor allem da ich körperlich doch irgendwie sehr abhängig bin. Und es war wahnsinnig schmerzhaft. Und ich habe das früher als Teenie schon gemacht, dass ich immer den etwas langlebigeren Pickeln Namen gegeben habe.
Oh.
Ja, weil die sozusagen, wo man weiß, die bleiben eine Weile, die habe ich immer den Namen gegeben, weil ich dachte so, ich muss die Beziehung mit denen positiv entwickeln. Und deswegen habe ich meiner Bandscheibe den Namen Isabel gegeben, weil für mich war das so ein bisschen neutraler Name, aber nicht so negativ, sondern eher positiv behaftet, weil ich dachte so, nee, ich habe eine Beziehung jetzt, da will mein Körper mir was sagen, der will irgendwie Raum, der will Pause und so kann ich das so, diese Beziehung da irgendwie nochmal anders pflegen.
Sind dann die anderen Bandscheiben jetzt irgendwie neidisch, weil sie keinen Namen haben?
Ja, vielleicht. Ich hoffe, dass nicht eine von denen sich nochmal dann meldet. Ja, vielleicht, wer weiß. Vielleicht sollte ich mal da ein bisschen drüber nachdenken, den allen einen Namen zu geben.
Da müsstest du aber einige Namen merken.
Oh ja.
Und was würdest du sagen, was sagt diese Geschichte, also dass jetzt die Bandscheibe einen Namen bekommen hat, was sagt das über dich und auch deine Beziehung zu deinem Körper aus?
Ja, ist lustig. Ich dachte eigentlich immer, ich höre meinem Körper gut zu. Aber ich habe das offensichtlich nicht, weil sonst hätte ich keinen Bandscheibenvorfall. Und das heißt, das war richtig so ein, ich hatte so eine Problematik immer wieder in der linken Schulter und ich habe immer wieder so, ach, das geht schon, habe weitergemacht und wusste eigentlich schon lange, dass ich zu viel einseitig trainiere und zu viel einseitig mit meinem Körper belaste und zu hoch auch belaste, weil ich halt einfach so viel Kurse gebe und dann immer wieder das Gleiche mache. Und dann, eigentlich wusste ich es. Und dann hat wieder, als würde der Körper mal so liebevoll anklopfen, so, Entschuldigung, kannst du mal kurz Pause machen? Aha. Und dann wurde immer lauter, immer lauter, immer lauter und bis er halt dann irgendwie gesagt hat, okay, du hörst nicht zu und hat mir halt voll eine betoniert. Das war der Bandscheibenvorfall. Ich habe jetzt eine liebevollere Beziehung zu meinem Körper. Also es hat sich ganz positiv ausgewirkt. Die Schmerzen hätte ich jetzt auch irgendwie erspart bleiben können, aber oft hören wir ja erst dann.
Ja, das ist üblich.
Ja, wir sind ein bisschen doof. Sogar jemand, der mit seinem Körper arbeitet und eigentlich es besser wissen sollte. Und es hat sich sehr positiv entwickelt. Also Isabel war ein unfassbar guter Lehrer oder gute Lehrerin.
Und was hast du dann bei dieser Lehrerin so gelernt?
Weicher sein, sanfter, man muss nicht immer Vollgas geben. Und auch einfach mal so, obwohl ich das eigentlich dachte, dass ich schon auf dem Weg bin und auch schon auf dem Weg bin, mal raus aus diesem immer Vollstoff, so im Yoga sagt man ja so das Yang, also immer gebend, immer nach außen aktiv. Und ich wusste eigentlich schon lange, dass ich mehr Yin, also mehr Ruhe, mehr Pause, mehr Mond, mehr Entspannung. Und das ist aber so schwierig, wenn man da mal so drin ist als Selbstständiger, im Hamsterrad. Und die Bandscheibe hat mir das wirklich im Endeffekt diese Entscheidung weggenommen, weil ich hatte so Schmerzen und ich konnte einfach nicht unterrichten, ich konnte auch nicht praktizieren, ich konnte keinen Sport machen. Und das halt echt jetzt 3 Monate lang, was natürlich für jemanden, der immer Sport macht, so anhört wie so, oh Gott, nie wieder Sport. Und es war total erleichternd, dass mir das abgenommen wurde, um das mal zu lernen. Zurzeit ist es wieder überhaupt nicht so.
Ich wollte gerade fragen, was machst du dann jetzt in Zukunft anders?
Gerade gar nichts. Nein, also ich höre schon besser drauf, ich mache weniger mit. Und ich mache 2-mal die Woche Reha mit so einem Trainer, den ich sehr mag. Und 2-mal die Woche gehe ich zum Chiropraktiker, was ich nie gedacht habe, dass ich geil finde und sehr geil finde. Und horche so ein bisschen mehr in mich hinein und mache bewusster Pausen und verändere auch gerade mein Leben sehr. Also das ist sehr interessant. Das war wie so ein Katalysator für das, was sowieso schon gelaufen ist und dann aber irgendwie plötzlich viel schneller, viel intensiver dann dazu gekommen ist.
Und was ändert sich gerade alles so?
Ja, viel. Also heute vor 4 Jahren kam ich aus New York wieder und seitdem unterrichte ich ja wahnsinnig intensiv in München. Habe davor schon unterrichtet und ich renne die ganze Zeit von A nach B, von hier nach da und habe oft irgendwie so 5, 6 Termine am Tag und dieses dauernde Rumflitzen, macht mir viel Spaß, aber mir reicht es jetzt. Ich merke, dass ich das nicht mehr will. Und deswegen kreiere ich gerade einen Ort, einen festen Ort. Und auch habe mich von Studios getrennt und mache halt so ein bisschen weniger dauernd rumrennen. Und das ist ganz aufregend und ich versuche mein Bestes, das hinzubekommen. Ist gar nicht so einfach, ist auch ein bisschen angsteinflößend, muss ich sagen.
Ab wann definitiv gibt es dann diesen Ort?
Es schaut aus, wir können das alles noch nicht so genau sagen, weil da noch ein großer Umbau damit besteht, also Wand rausreißen, Böden neu machen und sowas. Aber das geht jetzt dann los und das wird Ende des Jahres, also eher so November, so kurz nach meinem 30. Geburtstag.
Das ist ja ein guter Zeitpunkt dann für sowas.
Ja, finde ich auch.
Da bist du quasi beruflich sesshaft erstmal.
Ja, genau.
Ja.
Sehr, sehr spannend. Also so, du kennst das ja selber, dieser Wechsel von dem Sicheren, obwohl es bei mir jetzt nie sicher, richtig sicher war, aber mehr sicher zu frei. Und das ist beängstigend, aber es ist auch so schön.
Was wird es dann an diesem Ort alles geben?
Es wird ein Yoga-Studio. Also die Basis ist Yoga, das Mindset ist Yoga. Aber wir werden nicht nur Yoga machen, weil ich eben gelernt habe, Einseitigkeit, egal was es ist, egal wie sehr ich Yoga liebe, es ist immer die goldene Mitte. Und wenn ich immer nur Yoga mache, dann fehlt meinem Körper Ziehen zum Beispiel. Also ich schiebe, ich bin auf den Händen, ich bin nur im Bodyweight. Das heißt, mir fehlen hohe Gewichte, mir fehlen einfach mal für mein Nervensystem mal so ein Reboot durch irgendwie ziehen, also rudern und so. Und das war unter anderem ein Grund, warum ich meinen Bandscheibenvorfall auch hatte. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir mehr Ausgleich brauchen. Und deswegen haben wir auf jeden Fall natürlich auch Bar, also dieses Ballett-Fitness-Programm, was ich ja auch habe, weil das einfach schön mal ist, sich austoben, mal Hirn aus. Man muss auch gar nicht in die Tiefe gehen, einfach nur Spaß haben. Und wir haben aber auch sowas wie Mobility, also wir haben, was ja total perfekt zu dir passt, da wird es bestimmt dann mal einen schönen Workshop geben. Ja. Wir haben so ein bisschen, halt auch so ein bisschen Functional Training in die Richtung, weil ich bin fest davon überzeugt, dass das immer die goldene Mitte ist. Nur Functional Training ist scheiße, nur Yoga ist scheiße, irgendwo dazwischen. Und so einen Ort wird es geben.
Cool. Wenn du dir deine eigene Yoga-Praxis oder auch so, wie du Yoga lehrst, anschaust. Weil ich meine, Yoga, da gibt es ja auch eine riesen Bandbreite. Also von hyperspirituell mit Räucherstäbchen und allem Brimborium bis zu, ich sag mal, eine Variante, in der das gar nicht vorkommt. Wo platzierst du denn da deine eigene Yoga-Praxis und so, wie du es lehrst?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube wieder mal so die goldene Mitte, weil ich glaube, bei allem ist es Balance und die goldene Mitte. Wir sind immer zu extrem. Und ich liebe die spirituelle Seite. Ich finde, die ist unfassbar wichtig, wichtiger als dieses Physische, weil physisch sind wir eigentlich alle schon. Dies aber im Westen ist einfach der Zugang über den Körper einfacher, weil wir sind Körperwesen sozusagen, mehr als eben im Nahen Osten oder im Osten, wo halt das sozusagen mehr herkommt. Und deswegen finde ich den Körper als Zugang sehr schön und dadurch fühlen, richtig die Tiefe gehen. Also ich habe meine Praxis auf jeden Fall sehr körperlich, sehr physisch, anstrengend sind meine Stunden auch. Aber auch wir fangen an in Ruhe sitzen und richtig reinfühlen. Ich versuche immer so eine Message irgendwie so reinzuweben. Also heute früh war es, kann ich mehr anbieten und mehr empfangen, anstatt nehmen und geben, was beides aktive Teile sind. Und kann ich aber mal einfach in dieses bisschen passivere sein und einfach anbieten, was ich habe, ohne zu erwarten, dass jemand aktiv nimmt. Und kann ich auch mal empfangen, was schon da ist, anstatt zu nehmen, was ich glaube, was ich brauche. Also das sind dann so die Themen, die ich dann so reinwebe zwischen der physischen Praxis, aber dann auch wirklich dem Runterfahren und dem wirklich Weichwerden.
Jetzt war ich bei dir, glaube ich, ein oder zweimal in der Stunde und bei dir kommt auch Tupac.
Ja, bei mir kommt Tupac. Zurzeit kommt viel J. Cole. Ich liebe J. Cole. Ja, ich arbeite sehr viel mit Musik, weil ich glaube, dass das dann einfach so ein bisschen mehr fließt, ein bisschen locker. Natürlich, mein Publikum sind auch meistens junge Leute, fitte Leute. Das macht es mir auch einfach, gebe ich auch zu. Und das ist auch, mit denen ich sehr gut arbeiten kann. Jeder ist willkommen. Denn jeder kann Yoga machen. Aber es läuft eben Tupac einfach nur, weil wir dann so ein bisschen mehr grooven. Ich nenne es ja auch Liquid Groove, was ich mache.
Ja.
Fließend, locker und eben. Und Tupac und J. Cole sind ziemlich kluge Männer gewesen. Die haben sehr spirituelle Texte. Ja, kann man auf jeden Fall sich anhören.
Also es bleibt trotzdem spirituell irgendwie, auch wenn Tupac kommt.
Auf alle Fälle, ja. Also ich meine Changes, also ein wunderschöner Song von ihm, wenn man mal auf den Text hört. Der junge Mann war sehr, sehr klug, hat sehr viel reflektiert. Genauso wie J. Cole, der hat Lieder, wo er sagt, so, es gibt kein besseres Leben als das, das du führst. Und J. Cole meditiert auch jeden Tag mittlerweile, kommt aus armen Verhältnissen, hat dann festgestellt, dass Geld ihn auch nicht deswegen glücklich macht, nur ums Geld zu haben, sondern die Menschen, die in seinem Leben sind. Also das sind auch Männer oder so Musiker, wo man auch, wo noch ein Gehirn dahinter schon ist und vielleicht auf den ersten Blick nicht so wirkt.
Was ich bei dir ganz besonders spannend finde, ist, dass du mit Yoga etwas gefunden hast, wo es ja sehr viel um das Innere irgendwie geht, also die innere Ruhe und auch Spiritualität. Du bist aber auch Model. Und da stelle ich halt fest, naja, das ist ein Business, da geht's um ganz andere Dinge. Wie gehst du mit diesem Konflikt oder mit diesem Unterschied um?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich mich natürlich, dass ich auf so vielen Hochzeiten tanze und eben als Model arbeite, ist schon immer witzig, weil du kommst dann in diese oberflächliche Welt. In letzter Zeit habe ich festgestellt, immer wenn ich in dieser Welt war, also gestern war ich in Zürich auf einem Modeljob und plötzlich reden wir aber immer über so tiefgründige Dinge. Das ist total witzig. Also das, was ich daran so mag an dieser Modelwelt, an diesem vermeintlich Oberflächlichen, was es auch bedient, man lernt Leute kennen. Ich dürfte schon viel reisen. Und natürlich finanziell ist es für mich sehr interessant, weil du verdienst gut damit und gibt mir dadurch Freiheit, das Yoga tiefer zu ergründen. Und wie immer, es ist die Mitte. Wenn ich nur Yoga mache und in meiner Spiritualität total tief eintauche und mich total löse von dieser Welt, in der wir leben, die einfach eine Konsumgesellschaft ist, ist es zu extrem. Und wenn ich aber dann nur noch in der Konsumwelt bin und Model und oberflächlich und nur irgendwie versuche, schöne Bilder zu machen, dann bin ich auch unglücklich. Wenn ich aber irgendwie so, ich schätze alles, also ich schätze an beiden Seiten vieles und kann da für mich mittlerweile so einen guten Mittelweg finden, der mich einfach glücklich macht, weil ich einfach auch, ich bin narzisstisch veranlagt als Tänzerin und ich gebe das auch zu und ich mag gern schöne Fotos, ich stehe gern vor der Kamera und wenn ich da gut drin bin, warum darf ich das, also dann darf ich das ja erst recht aussuchen und auch ein bisschen machen und finde ich, lässt sich auch gut vereinen, wenn man es für sich selber irgendwie vereint. Man da oft ein bisschen absolutistisch wird, wenn man so hat, Yoga, wie, du machst auch oberflächliche Sachen. So, ja.
Wann hat es für dich angefangen mit dem Model-Business?
Ich habe mal Foto-Love-Stories gemacht. Diese richtig lustigen in der Bravo und in der Girl und so.
Wie lange ist es her?
Oh Gott, ich glaube, ich war da 15. Also 15 Jahre.
Also 15, das heißt, du 16. bist jetzt 24.
Ja, genau.
Habe ich richtig gerechnet?
Ja, genau.
Ja. Okay.
Ja, fast. Nee, die Foto-Love-Stories, das war sehr lustig. Das habe ich halt eben vor Ewigkeiten gemacht. Und und dann habe ich das lange nicht mehr so wirklich gemacht, habe immer gerne Fotos gemacht und bin dann da so ein bisschen reingerutscht.
Und wenn du da jetzt nochmal zurückblickst, also quasi zu einem Zeitpunkt, wo du das Model-Business eigentlich noch von außen wahrgenommen hast und dann hast du irgendwann diese Bühne betreten. Wenn du jetzt darin zurückblickst, also von außen betrachtet, stellt man sich ja meistens Sachen irgendwie anders vor, als man sie dann tatsächlich erlebt. Und was würdest du sagen, war dann so die größte Erkenntnis für dich, als du dann selber drin warst, im Vergleich zu dem, wie du es von außen wahrgenommen hast?
Ja, das ist eine coole Frage, das ist eine gute Frage, weil das ist schon, ich bin ja doch eher klein in der Modelwelt, ich habe auch eher kurze Beine, ich bin eher kurvig und muskulös, das heißt, ich bin absolut nicht das klassische Model, das man im Kopf hat und deswegen habe ich mich da auch nie damit beschäftigt, ob ich überhaupt jemals Model, also es war jetzt nie was, dass ich Kind gesagt habe, ich werde mal Model oder so, weil ich einfach nicht diese 1,75 habe und die langen Beine und ich war dann so positiv überrascht, dass ich plötzlich diese Jobs gemacht habe, die halt so ein bisschen unterm Radar, vielleicht sind so sehr viel in die Sportrichtung. Ich meine, ich habe ja dann, wo ich dich ja auch kennengelernt habe, bei Freeletics gemodelt und dadurch auch meinen Partner kennengelernt, also mit dem ich jetzt zusammen wohne und glücklich bin. Und das ist so schön, weil es hat so viele positive Sachen eröffnet, anstatt nur eine oberflächliche Welt zu sein. Also natürlich passiert das mal, dass man so einen Job hat, wo man irgendwie so ein bisschen als Kleiderständer behandelt wird. Und dann kann man dann auch irgendwie so sein Ego ein bisschen zur Seite schieben und das auch akzeptieren und dann so, okay, dann heute halt Kleiderstände. Aber eigentlich war ich total positiv überrascht, wie viel man mittlerweile, also wie viele Formen mittlerweile sich als Model sein dürfen, in Anführungsstrichen. Also, dass die Welt offener geworden ist und weiter geworden ist und ich total da so coole Menschen kennenlernen dürfte. Und so viele wirklich enge Freunde und eben vor allem auch meinen Freund durch so ein bisschen diese Welt kennengelernt habe. Und deswegen war das für mich ein total positives Erlebnis. Krass.
Ich finde das gerade sau cool, weil das zeigt wieder mal, naja, solange du es nicht ausprobierst, wirst du auch nichts darüber lernen. Und das ist eine Welt, die von außen betrachtet vermeintlich ganz andere Dinge transportiert, da hast du trotzdem deinen Weg irgendwie gefunden. Das finde ich echt cool.
Ja, ich finde das ganz wichtig. Also wie du sagst, einfach mal ausprobieren und sich das anschauen. Wenn man so bestimmte Vorurteile was gegen was hat, dann ist das irgendwas in einem drinnen. Und dann sollte man es erst recht sich anschauen.
Was hat dich damals dann tatsächlich dazu bewegt? Also, dass du es dann tatsächlich mal ausprobierst? Gab es da irgendwie ein Schlüsselereignis?
Ja, also mein Ex-Freund ist Fotograf und der hat halt natürlich dann Fotos für mich gemacht. Also der ist macht Reportagen und also jetzt keine kommerziellen Sachen, wo ich jetzt eben arbeite, sondern einfach, der hatte aber halt mal eine Kamera dabei und hat halt mal schöne Fotos für mich gemacht. Sehr natürliche, sehr talentierter junger Mann. Und der hat dann halt auch gesagt, ja, versuch's doch irgendwie mal. Und dann habe ich halt mal so zwei so Sportmodelagenturen, ich habe mich ja gar nicht bei den großen Agenturen getraut, weil da steht schon immer da, bitte nicht schicken unter 1,73. Und da bin ich ja ein bisschen drunter, deswegen habe ich da gar nicht erst hingeschickt. Und habe dann zwei so Sportmodelagenturen geschickt und die eine war sofort so, yay, nehmen wir dich. Und mein erster Job, meine ersten zwei Jobs waren für Zalando und für Reebok. Und ich nur krass. So, oh. Okay.
Ja. Ja, das sind jetzt ja auch keine No-Names.
Ja, genau. Ich war auch so, wow, okay, das geht. Also,
ja, krass.
Mal läuft's mehr, mal weniger und das ist total fein, weil ich halt auch ganz entspannt das irgendwie angehen kann. Mhm. Weil ich glaube, wenn man das nicht entspannt angeht, dann ist das auch echt anstrengend. Ich habe dann wahnsinnig Respekt vor allen, die das hauptberuflich machen. Mhm. Weil auch so dieser Druck, also dass man immer gut ausschauen muss, das ist zwar irgendwie so First World Problems mäßig, aber es ist schon auch echt ein Druck, den man auf sich drauf legt. Und wenn man damit wirklich Geld verdient, dann ist es ja gar nicht so super einfach, wie man das vielleicht irgendwie nach außen oft eben ausschaut, wenn man mal drinnen gesteckt
ist. Naja gut, aber das ist dann irgendwie quasi eine Facette deines Berufs und dann musst du das halt irgendwie bringen wohl.
Ja, voll. Also das ist auch okay. Also es ist ja nicht so, das wüsste man jetzt nicht vorher.
Ja, genau.
Keine große Überraschung.
Ja. Ja. Jetzt, neulich bin ich nochmal darauf aufmerksam geworden, dass ich dich ja unbedingt interviewen möchte, als du bei Instagram über das Thema Existenzangst gesprochen hast. Das fand ich super spannend für mich, weil ich bin jetzt auch erst seit Anfang des Jahres selbstständig und mir geht's quasi ein bis zweimal in der Woche so, dass ich dann die Gedanken habe, ja Mist, was, boah, jetzt ist da kein Geld reingekommen und muss ich Geld vom Sparkonto nehmen und da bin ich zwar in der glücklichen Lage, dass ich noch ein bisschen was habe, aber dann ist trotzdem so, boah, das habe ich für schlechte Zeiten gespart, sind denn jetzt schlechte Zeiten und so. Was würdest du sagen, wann, in was für Situationen tritt es bei dir auf, dass du dir solche Gedanken machst?
Eigentlich immer. Also das ist so lustig, weil ich meine, ich mache das ja schon immer und ich finde, ich habe da so einen Respekt davor, wenn jemand irgendwie sagt so und jetzt und dann seit einem halben Jahr das irgendwie macht und dann auch irgendwie so mit so einer Leidenschaft das, was man wirklich mag und dem auch irgendwie hinterher, also da so dahinterher geht, was man, was auch irgendwie einen treibt, also wo es einen auch irgendwie glücklich macht und in die Richtung geht. Und ich hatte irgendwie das Glück, dass ich irgendwie noch nie drüber nachgedacht habe, ob ich jemals angestellt sein könnte. Also ich habe ja irgendwie das noch nie anders gemacht. Ich arbeite seit 15 Jahren schon in dem Bereich Unterrichten. Also bin da so reingerutscht, weil ich dann irgendwann mit dem Turnen, ich habe Turnunterricht gegeben im Verein und dann habe ich die Tanzabteilung von meiner Mama im Verein übernommen und habe irgendwie schon immer so ein bisschen, ich habe immer mehrere Sachen gemacht. Und dieses Anstellung, ich wusste irgendwie nie, wo ich überhaupt angestellt werden sein sollte. Also das hat sich irgendwie nie ergeben. Und das, aber was jetzt so interessant ist, dass ich ja immer denke, ich habe das ja schon alles gemacht. Aber dadurch, dass ich ja meine festen Stunden habe und so eine Art festes Einkommen, also ich habe immer so eine Base, also auch egal, wenn ich unterwegs bin und nach Hause komme, ich habe immer meine festen Stunden und weiß, dass ich Geld reinbekomme. Und jetzt plötzlich habe ich eben da so, ich habe jetzt sozusagen zwei Studios komplett verlassen und habe so plötzlich so, mein Stundenplan wird irgendwie weniger. Ich arbeite irgendwie nicht weniger, aber der Stundenplan wurde kleiner. und jetzt plötzlich war das nicht mehr diese großen Rechnungen am Ende des Monats. Und dann war das so ein bisschen so, okay, krass, komme ich eigentlich auf mein Geld? Und das ist so witzig, weil dieses ich suche die, habe dann die ganze Zeit, was ich eigentlich ja besser wüsste, wie mit allem, was man halt eigentlich besser wüsste, habe ich die ganze Zeit dieses, oh Gott, was ist mit dem Geld? Und wurde so panisch und dann so, aber Sina, du suchst gerade wieder mal die Sicherheit im Außen. Und Geld fließt und weißt du, auch wenn ich mal 2-3 Monate nichts verdiene, ich habe das Glück, dass ich Eltern habe, die mich in jedem unterstützen und oder Freunde und Familie, ich würde nicht auf der Straße leben. Ja. Sogar wenn ich mal ein halbes Jahr nichts verdiene, würde ich nicht auf der Straße leben, weil ich ein System habe, weil ich in Deutschland lebe, weil ich einfach privilegiert bin, hier zu sein. Das heißt, ich habe ja eigentlich alle Sicherheiten.
Stimmt.
Und trotzdem suche ich so sehr nach Sicherheit in diesem farbigen Papier.
Welcher Gedanke oder welche Herangehensweise hilft dir dann immer, da wieder wirklich auf diese Gedanken zu kommen und das zu akzeptieren?
Also ich bin jemand, der sehr luftig ist. Also ich bin im Ayurveda sagt man Vata. Ja, Vata sind sehr, ich bin ja sehr kommunikativ und ich werde dann kommen in so einen Vata-Stress, dieses A nach B und oh Gott und rennen und so. Und dann muss ich mich erden. Also dann muss ich richtig wieder Erdung finden. Für mich ist es dann Yoga natürlich, ist so der Zugang für mich und dann wirklich auf meine meditieren und atmen und auch wieder in diese Sicherheit in mir zurückfinden. Indem ich einfach sage, hey, also zum Beispiel eins meiner Lieblingsmantras an dem Moment ist Soham. Das heißt einfach nur, ich bin. Und wieder zurückzukommen, dass ich so, ich bin. Ich bin hier, ich bin okay, ich bin fein, ich bin so, wie ich bin ich wunderbar und das wird auch alles, dieses Vertrauen wiederfinden, dieses Urvertrauen, dem Universum vertrauen, das ja bis jetzt, ich habe so ein Glück, dass ich wirklich dieses Universum hatte, zwar schon irgendwie mal mir eine geklatscht, aber irgendwie immer am Ende habe ich gewusst, warum. Und dann denke ich mir so, hey, was, du hast so eine Sicherheit, nimm sie und sei einfach, trau dich und mach einfach weiter und dann ist es wieder besser. Und dann passiert es wieder und dann mache ich es wieder.
Ja, zum Thema trau dich, du hast dich auch getraut, ein Buch zu schreiben.
Ja.
Das fand ich auch total spannend, das zu sehen. Wie ging es denn dir dabei?
Ja, als die Anfrage kam, also es wurde auf mich zugekommen.
Ah.
Genau, also lustigerweise habe ich schon mal irgendwann gedacht, oh, das wäre schon schön, so ein Buch. Mhm. Aber wieder so eine Sache, genauso wie bei dem Modeln, genauso wie bei dem eigenen Studio, warum ich?
Mhm.
Ja, also da gibt es 1000 Leute, die besser sind da drin. Warum sollte ich das machen? Vor allem Yoga, ich meine, da sind ja Leute viel tiefer drin und wissen viel mehr. Und dann aber so kam halt so eher von außen, wenn man sich so Feedback holt von den Menschen, die einen so begleiten, so, warum denn nicht du? Du sprichst vielleicht genau die Sprache, die welche brauchen, die Sprache von anderen nicht verstehen. Und dann wurde ich da gefragt und dachte mir so, weißt du was, das machst du jetzt einfach. Das ist ja nichts zu verlieren. Ich hatte auch überhaupt gar keine Erwartungen. Also so, hey, wenn 3 Kopien verkauft werden, bin ich glücklich. Und dann habe ich mich getraut und dann hatte ich halt auch einfach wahnsinnig coole Leute, die da mich begleitet haben. Also meine Lektorin, mit der ich mich sehr gut verstehe und mit der ich wahnsinnig Spaß hatte. Meine Fotografin Susanne, die da auch eine enge Freundin ist. Und dann auch Fritzi als Hair und Make-up dabei. Lukas als mein Freund, der auch als Model dabei war. Also ich habe mir dann auch gleich so meine Leute um mich geschart, die das zu so einem ganz besonderen Projekt gemacht haben. Und plötzlich war es so ganz egal, was das Ergebnis ist, weil währenddessen hat es schon so Spaß gemacht.
Cool.
Ja, und das ist jetzt auch irgendwie, also wie gesagt, ich hatte keine Erwartungen. Es hat sich gut entwickelt. Es wird jetzt auch irgendwie übersetzt wohl.
Cool, in welche Sprache?
Niederländisch.
Ah.
Ja. Jetzt warte ich auch irgendwie so, okay.
Schön.
Und dann irgendwie, wahrscheinlich wird es dann noch irgendwie eine zweite Auflage geben, weil es gut läuft. Und ich meine, verglichen mit anderen Büchern vielleicht Peanuts, aber für mich in meiner Welt ist das Wahnsinn. Und ich,
ja,
ist
auch cool.
Genau, und das ist so dieses, so ein bisschen sich auch überraschen lassen dürfen.
Mhm.
Und so ein bisschen mit dem Flow gehen und so vertrauen, dass es fein ist. Und irgendwie, wenn es sich gut anfühlt, das sage ich auch im Yoga immer, wenn es sich gut anfühlt, dann kann es gar nicht so falsch sein.
Mhm. Wie lange hat es gedauert ungefähr, der Prozess?
Ich glaube auf jeden Fall ein gutes halbes Jahr. Also wir waren schon echt zackig da beieinander. Also vielleicht so ein Dreivierteljahr mit Fotograf, mit dem Fotoshooting, mit der Entwicklung von den Flows, mit dem Schreiben meinerseits. Und dann hat natürlich alles auch der Verlag also in Form gebracht.
Mhm. Und für wen ist das Buch interessant? Was würdest du sagen? Wem würdest du es jetzt empfehlen?
Also es ist wirklich so von mir für dich. Yoga, so ein bisschen einen abholen. Da werden nochmal die Ströme so ein bisschen erklärt. Und so für die Heimpraxis, weil oft schafft man es ja nicht irgendwie in die Yogastunde, weil diese 1,5 Stunden, hey, ich habe die ja auch nicht irgendwie. Und ich schaffe es auch nicht auf die Matte und ab und zu mag ich aber, dass jemand mir das sagt, was. Und dann ist das Yoga-Buch, Yoga Flow Balance heißt es, ist einfach eine schöne Ergänzung zu, entweder sagt mir das jemand über den Laptop oder in der Stunde und ich schaffe es aber nicht, sondern so, ich blätter mich durch, lass mich inspirieren, mach den Flow nach, lass aber mir auch selber mal Raum, das auszuprobieren. Wie fühlt es sich eigentlich gut an? Weil wir sind dann so gesteuert, dass jemand anders uns sagt, wie es sich anfühlen soll, dass ich es ja gar nicht mehr den Raum gebe, selber zu fühlen. Deswegen finde ich so ein Buch eine schöne Ergänzung.
Cool. Genau. Ja, du kennst auch die Annika Landsteiner,
die
Autorin. Die wird nämlich in 2 Folgen bei mir zu Gast sein.
Juhu!
Und jetzt hast du mal das Erlebnis quasi gehabt, ein Buch zu schreiben. Was für eine Frage hast du dann an eine Autorin vielleicht?
Ah,
dann stelle ich ihr eine Frage von dir.
Ja, lustig. Ich hatte nämlich Anni dann auch sofort, als dieses Angebot kam von meinem Verlag, habe ich ihr auch sofort geschrieben. Weil da hatte ich gerade ihr Buch in der Hand und es war gerade frisch raus, ihr erstes, gekommen, um zu bleiben. Und hab sie dann gefragt, ich hatte ja keine Ahnung mit dem Verlag, ist das okay, was der Verlag verlangt und ist der Vertrag irgendwie cool und so. Und dann hat sie mir halt auch geholfen, es war total schön. Und ich freue mich jetzt ganz arg auf ihren ersten Roman. Mein italienischer Vater, habe ich das, glaube ich, richtig im Kopf. Und meine Frage an Anni wäre auf jeden Fall so, auch weil sie hat sich jetzt auch getraut, also sie ist ja total da rausgegangen und ich wäre auf jeden Fall so dieses, ich habe in Erinnerung, dass sie ja diesen Italienurlaub gemacht hat, der ja doch etwas beschwerlich für sie war.
Und da bin ich auch dann gespannt auf die Geschichte.
Und dann hat sie es irgendwie in diesen Italien-Roman, ob das irgendwie so ein bisschen die Inspiration dafür war. Also das fände ich ganz interessant, weil irgendwie erinnere ich mich da ganz arg, dass der Urlaub gar nicht so locker war, wie sie dachte, alleine durch Italien. Und jetzt ist es eben so ein italienisches Buch geworden.
Ja, das werde ich sie auf jeden Fall fragen. jetzt hast du eine Sache angesprochen, die ich auch immer spannend finde. Und zwar dieses, du hast es jetzt genannt, rausgehen. Also das heißt, das, was du mit deiner Arbeit tust, egal ob das jetzt bei dir Modeln ist, ob das ein Buchschreiben ist, was auch immer das ist, du präsentierst dich ja immer irgendwo. Und ich finde immer, das ist ein total spannender Moment, weil ich stelle mir das immer sehr, ja, vulgär ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie, du lässt ja die Hosen runter. Also ja. du stellst dich irgendwo hin und sagst so, und was sagt er jetzt? Und also wie findest du diesen Moment oder was lernst du daraus über dich?
Wie fein ich mit mir bin. Mhm. Also ich meine, ich reflektiere viel, ich zerdenk viel. Meine Mama schimpft mich eigentlich immer, weil ich ein bisschen zu hart zu mir bin. Versuche da eben auch weicher zu werden. Und dann, wenn man sowas nach außen präsentiert, also ich meine, so allein schon jeder Instagram-Post ist ja schon so ein Außenpräsentieren. Mhm. Wie viele Likes bekomme ich, was für Kommentare? Und ich muss sagen, ich habe ein Glück, ich kriege relativ wenig Shitstorm ab oder eigentlich kaum. Und ich bin dabei jetzt auch nicht besonders kontrovers. Also ich bin ja auch so la la la, Liebe geben, alles ist schön. Und ich finde das aber immer wieder schön, weil das heißt, es ist für mich auch ein Hinterfragen, wie okay bin ich mit mir, wie standfest bin ich bei mir. Stehe ich wirklich hinter dem? Weil wenn ich wirklich hinter dem stehe, was ich mache und weiß, dass die Menschen, die mir nahe sind, auch dahinter stehen, dann kann ich mir ja nur Inspiration holen von anderen und mich nicht dadurch aber abbringen lassen, sondern nur mal hören, hey, wie kommt das eigentlich an? Und dann eher mal so hinterfragen und vielleicht den Kurs ändern oder so. Und wir hören leider oft zu sehr auf die negativen Stimmen, weil die lauter sind. Weil wenn dir was quält, dann ist die, dass du es kommentierst, ist weniger, als wie wenn du was Scheiße findest und dich beschwerst. Und da habe ich mal von Marty Azrati, die ist eine ganz, ganz große Yoga-Koryphäe, die hat in Amerika die ersten Yoga-Studios aufgemacht, einen Podcast angehört. Und die hat dann gesagt, so hör nicht zu sehr auf die negativen Stimmen, denn die sind leichter gesagt. Sondern schau dir die Leute an, die zum Beispiel eben immer liken, immer zuhören, immer da sind. Und frag die lieber mal aktiv. Und anstatt dich dann dadurch fertig zu machen, sondern sei bei dir, bleib bei dir und vertrau dir auch, dass das fein ist und reflektier's und nur mal so reinhorchen und vielleicht auch mal nachfragen, wenn jemand sehr negativ ist, ohne dass sich das immer total rausbringt. Das finde ich ist so ein spannender Moment für mich, eben so dieses, wie fein bin ich bei mir, wie sehr stehe ich hinter dem, was ich da gerade auch raustue.
Stimmt, ja, das finde ich gut, das so anzugehen. Und wie war das dann bei deinem Buch? Also wie waren da so die Reaktionen, sowohl während du das produziert hast und als auch hinterher?
Also auch wieder, ich habe irgendwie bis jetzt nur gutes Feedback bekommen, weil ich eben, wie gesagt, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ich ja eine sehr positive Soft-Sache irgendwie vermittle. Also ich bin ja nicht, ich kreide nicht gerne an, was vielleicht auch, vielleicht sollte ich irgendwie ab und zu vielleicht extremer sein oder so, aber ich mag das halt nicht. Ich bin kein Mensch von Extremen. Und deswegen eigentlich nur Gutes. Also, dass die Leute zum Beispiel auch sagen, dass es so schön ist, dass die Fotos so schön geworden sind, dass es hübsch anzusehen ist, dass auch der Inhalt sie so ein bisschen abgeholt hat und so. Also, ich muss sagen, ich bin total dankbar, weil ich eher liebe Kommentare komme. Also, jetzt jetzt diesen Dienstag war zum Beispiel eine Dame bei mir in Yoga, die hat gesehen, dass ich aus München bin, weil sie mein Buch hat und ihr das so gefällt. Und plötzlich stand sie bei mir in der Yogastunde und hat gesagt, ich wollte dich jetzt mal live erleben. Und ich nur so, cool. Ja. Und es war total schön, dass es da irgendwie so ankommt. Und weil ich aber auch einfach keine Erwartungen habe. Also, dieses, was ich am Anfang gesagt habe, anbieten anstatt geben. Also ich versuche anzubieten und erwarte aber nicht, dass die Leute es nehmen, sondern ich schaue einfach mal was draus, also ich mache es von meinem Herzen und versuche da irgendwie so, das wirklich ehrlich zu meinen, was ich da vermittle und dann biete ich an und ich erwarte aber von niemandem, dass er es nimmt. Und genauso andersrum versuche ich eben so zu schauen, was da draußen schon los ist und empfange, also ich mache mir schon Gedanken, was möchte ich und so, aber ich lasse es auch so ein bisschen flowen. Also das Buch kam von alleine, ich hatte schon mal den Gedanken, ich fände es cool und habe so in die Richtung gearbeitet, aber auch nicht verbissen irgendwie so genommen, weil ich meine, ich muss jetzt dieses Buch schreiben. Es ist immer so ein bisschen so eine Mischung draus. Weil man soll ja schon Ziele haben und darauf hinarbeiten, aber sobald man irgendwie so ein Anrecht drauf hat und sich das packt, ich glaube, dann funktioniert es nicht. Es muss so ein bisschen im Flow sein.
Und gerade wenn wir uns jetzt anschauen, die Zukunft mit dem eigenen Studio, weil wenn man das jetzt sehr deutsch betrachtet, so, ja, da gibt man dann Geld aus für Einrichtungen, für Miete und so weiter. Wie gehst du um mit dem Thema, ich frage das eigentlich viele meiner Gäste, so eine leidenschaftliche Entscheidung im Vergleich zu einer wirtschaftlichen Entscheidung?
Ja, das Gute ist, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von Wirtschaftlichkeit. Ich bin da krass schlecht drin. Ja. Ich glaube, Ich habe einen guten Freund von mir, der ist sehr, sehr gut in Business-Sachen. Mhm. Und der hat damals zu mir gesagt, du Sina, also Potenzial hast schon mehr, gell? Und ich so, keine Ahnung, wahrscheinlich. Ich mache halt einfach so viel und ja. Ich mache das so gern. Und mal mache ich Sachen, die ich halt dann nicht so geil finde, die aber vielleicht mehr Geld bringen, weil ich sage, hey, das ist okay und das ist auch dann fein in dem Moment. Oder dann mache ich mal Dinge, die ich wirklich liebe und kriege dafür halt warme Luft und eine dicke Umarmung oder so. Mhm. Und weil es einfach irgendwie ums Leben währenddessen geht. Und das zum Beispiel mit dem Studio ist uns auch, also ich hatte das schon mit Sophia, meiner Partnerin, schon länger überlegt, dass wir das machen wollen. Mhm. Und hatte so ein bisschen so, oh, irgendwann machen wir das. Und dann hatte ich ja ihr geschrieben und als ich in Kapstadt war mit meinem Freund Lukas und da hatten wir so überlegt, hey, wie schaut eigentlich so das aus? Wo wollen wir eigentlich hin? Nur mal so gesponnen. Und dann haben wir so überlegt, irgendwie ja und Familie und nicht und wann würde dann eigentlich so ein Yoga-Studio reinpassen? Und dann habe ich so gesagt, ah ja, in 2 Jahren. Schreibe ich der Sophia und schreibe ihr so aus Kapstadt, Sophia, wie schaut's aus? In 2 Jahren machen wir Studio auf. Und dann sagt sie so, ja, du Sina, ich habe da so Neuigkeiten, wie wär's denn mit diesem Jahr? Und das war so ein Moment, wo ich mir denke, so, hey, irgendwie, ich bleib mir treu, ich bin vielleicht nicht maximal wirtschaftlich, aber ich bin glücklich mit dem, was ich mache. Mhm. Und das ist so viel dankbarer, weil es fließt. Ich gebe dann auch wieder aus und das fließt. Geld ist ja auch nur Energie und es muss auch wieder zurückfließen. Und es fließt aber nur, wenn ich es auch rausgebe. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt investiere in dieses Studio und diesen Ort und ich weiß einfach so sehr, dass es was wird, was mich glücklich macht. Mhm. Und wenn es von Herzen kommt, dann wird es auch mich weiterbringen und dann werde ich auch in Fülle sein. Und eben wir sind da so getrimmt, dass alles wirtschaftlich sein muss. Natürlich, wir leben in dieser Welt. Wir wissen, Geld ist halt einfach die Wertschätzung, die wir haben, um eben eine Wohnung zu bezahlen, um Dinge zu bekommen. Aber sich nur noch darauf zu spezifizieren, dass ich da mehr habe und das horte, das ist doch das macht uns ja nicht glücklich. Mhm. Und dann so ein bisschen Flow. Ein bisschen so ein,
Was wäre dann was ist eine bessere Währung? Was gilt irgendwie mehr?
Ja, also ich zum Beispiel habe ja ganz oft die Frage, hey, wir würden dich gern da und da, was ist deine Gage? Mhm. Mega schwierig. Jedes Mal sitze ich wieder davor und denke mir so, oh Gott, was soll ich denn da jetzt verlangen? Und es ist immer aber so ein Spielchen. Mhm. Jetzt war ich zum Beispiel in Hamburg auf dem Wanderlust und da habe ich jetzt zum Beispiel wenig bis gar nichts verdient für das, dass ich da mein Zugticket gezahlt habe, hingefahren bin, vor Ort war. Es war sau anstrengend, aber mega schön. Mhm. Aber natürlich habe ich sozusagen den Output dann durch die Social Media, dass die Leute mich kennen, dass ich irgendwie bekannter werde und die Leute sagen, hey, die war bei Wanderlust. Und dann wissen sie, dann ist er irgendwie so, ja, die macht das bestimmt irgendwie ganz gut. Mhm. Und dann die Leute, die ich gesehen habe, das war für mich die Währung in dem Moment. Mhm. Und ich habe dann wieder meine Freunde besucht, ich habe Leute getroffen, wo ich gar nicht wusste, dass sie da sind. Und ich war so erfüllt, ich war zwar todesfertig, aber ich war so erfüllt. Und dann stimmt die Bilanz für mich. Mhm. Also man muss das für sich selber so ein bisschen sehen. Oder zum Beispiel, dann habe ich aber halt irgendwie einen Modeljob, der vielleicht einfach nur anstrengend ist. Zwar auch irgendwie schön, aber man halt irgendwie so immer so on point sein muss. Und dann werde ich dafür gut bezahlt. Und dann stimmt das auch wieder. Mhm. Ich bin ja so ein bisschen dieses klare Strukturen, finde ich ja ganz schwierig zu sagen. Mhm. Wir hatten kurz davor schon geredet. Ja. Das ist so, diese Soft Skills und dieses irgendwo dazwischen ist so schwierig, weil eben, es fließt alles. Und wenn ich aber immer versuche, feste, harte Regeln für die Dinge aufzustellen und eben wirtschaftlich zu sein, dann gebe ich niemand nichts auch mal die Chance, dass es mal kommt, ohne dass ich es erwarte. Mhm. Und wenn ich dann so ein bisschen, das muss immer für mich fein sein. Also wenn ich sage, hey, der und den Job, ich weiß, das ist eine Firma, die hat Kohle, das ist für mich viel Aufwand. Ich weiß, dass ich gut bin in dem, was ich mache, also kann ich auch. Viel Geld dafür verlangen, weil Geld ist Wertschätzung. Mhm. Ja, Geld ist einfach nur ein Austausch davon, dass sie sagen, okay, sie kriegen meine Skills dafür. Mhm. Und das nächste Mal ist es so, dass ich sage, hey, der und der Job, ich weiß, dass die noch ein bisschen up and coming sind, ich mag die Leute gern, dann mache ich halt einfach das so ein bisschen mehr von Herzen und weiß, dass es sich aber wieder irgendwann umdreht, weil dann habe ich einfach mehr gegeben in dem Moment oder mehr angeboten und dann kommt auch wieder mehr zurück.
Jetzt kannst du das nehmen und deinem Kumpel vorschlagen, er soll das mal in die Excel-Tabelle packen. Ja. Also diese Bilanz, so Herzensbilanz. Und ja. Aber ja, finde ich einen guten Ansatz. Mir geht es da ähnlich, weil du sagst, ja, Geld ist auch irgendwo Wertschätzung, das stimmt. Und es gibt halt verschiedene Leute, die können da unterschiedlich viel Wertschätzung auch aufbringen. Mhm. So eine Firma, die sau viel Geld reinwirtschaftet, die, ja, Und wenn man weiß, man leistet gute Arbeit, dann kann man das da ja auch mal auch dafür bekommen, ja, denke ich.
Und das ist auch ganz wichtig. Also ich hatte jetzt gerade auch wieder, ich habe in der Hofstadt zurzeit so Workshops, die ich gebe, und da sind zwei davon sind dann einmal jetzt am, war jetzt schon das ein Event, und jetzt am Freitag ist Soulflow, Yoga Flow Balance, mein Buch-Event nochmal. Und da verlange ich natürlich Geld dafür. Weil, wenn die Dinge halt auch umsonst sind, dann haben sie keinen Wert.
Das stimmt auch wieder.
Also es ist immer so dieses Money-Mindset, an dem ich auch gerade sehr arbeite. Und auch eben zum Beispiel Preise für das Studio. Wir wollen, dass alle kommen können, aber es ist immer noch München. Und die Leute sagen dann plötzlich, also 13 Euro für eine Yogastunde ist schon viel. Und dann so, ja, und was gibst du für einen Cocktail am Abend aus? Also da so ein bisschen auch die Leute erziehen, dass die Dinge halt einfach auch eine Wertschätzung brauchen in Form von Geld. Und die Leute sehen aber nicht, wenn was umsonst ist, dann ist man ja oft immer sehr, da wird man so locker damit, dann macht man es kaputt, das ist ja nichts wert. Und wenn was viel kostet, dann ist es plötzlich was, was auf mal aufpassen muss. Also es ist ganz schwierig, da eine Balance dazwischen zu finden, aber ich höre dann immer so ein bisschen auf mein Bauchgefühl. Und wenn ich dann aber auch mal zum Beispiel rausgehe und sage, also jetzt habe ich aber viel zu viel getan für das, was ich dafür gekriegt habe, dann lerne ich draus. Und dann mache ich es nächstes Mal halt anders.
Ja. Und wie viel größer würdest du sagen, im Vergleich zu dem, was du schon so gemacht hast, also im Vergleich zum Modeln, im Vergleich zum Unterrichten, im Vergleich zum Buchschreiben, wie viel größer fühlt sich jetzt der Schritt mit dem eigenen Studio an?
Riesig, gigantisch. Ja, weil das so total, also wie du sagst, dieses Präsentieren. Ich meine, sich dann in diesen Raum stellen und zu sagen, das ist mein Studio, kommt zu mir, mit eben meinen zwei Partnern Sophia und Daniel zusammen, das ist komplett anders. Und ich habe zwischendurch so totale Panikattacken. So, was tust du da eigentlich? Da kommt doch niemand. Und dann wieder so, warte, stopp. Es reicht doch, wenn fünf kommen. Und dann so, ach, warte, stopp. Wirtschaftlich müssten aber so und so viele kommen. Also es ist so, aber ich freue mich auch so, weil ich bin so gespannt. Und ich weiß, dass es einfach mit diesen zwei Menschen auch so gut läuft und wir so viel reflektieren. Und wir wieder so ein, wie bei dem Buch, so Leute um uns geschart haben, die uns da unterstützen, die wir sehr schätzen, die sehr gut in ihren Bereichen sind und dadurch so eine Gruppe irgendwie zusammengebracht haben. Und die Leute sind auch so nett, weil allen, denen ich erzähle, sagen so, juhu, oh Gott, ich komme. Und es ist so, okay, die kommen wirklich, hoffentlich, aber ja, aber auch wieder keine Erwartungen. Also ist bestimmt der größte Schritt bis jetzt, aber vielleicht war es auch gar nicht der größte, wer weiß.
Ja, das wird sich dann zeigen, wenn du auch da wieder was draus lernen kannst, weil das, so wie du mit allen Dingen umgehst, irgendwie immer was rausziehen. Ich glaube, das ist so die irgendwie der richtige Weg.
Ja.
Es ist ja der Titel von meinem Podcast, Finde deinen eigenen Weg. Die Frage stelle ich eigentlich auch immer ganz gern, weil mich das interessiert. Glaubst du, du hast irgendwie deinen Weg gefunden? Oder was löst jetzt diese Aussage, finde deinen eigenen Weg, bei dir aus?
Ich finde das wahnsinnig schön, weil wir haben ja so ein krasses Privileg hier. Dass wir in Sicherheit leben. Und das ist ein unglaubliches Privileg, das wir oft vergessen. Also, dass ich einfach auf die Straße gehen kann und auch als Mädchen irgendwie nachts alleine nach Hause laufen kann. Oder dass ich, also ich habe ja auch in Kapstadt gelebt, da merkt man das schon den Unterschied. Also wir leben einfach in Sicherheit. Ich werde hier nicht irgendwie, auch kein Krieg, nichts. Und wir sind abgesichert vom Staat. Wir leben nicht auf der Straße. Also wir haben so eine wundervolle Möglichkeit. Und dieses finde deinen Weg finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, aber dieses von Herzen. Nicht dieses ego-getriebene meins, 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 mir, sondern dieses mein Weg, aber mein Weg heißt aber auch, was kann ich für andere tun? Also von Herzen, und am Ende des Tages sind wir am glücklichsten, wenn wir für andere da sind. Da gibt es ja so ein tolles Buch vom Dalai Lama und von Erzbischof Tutu, das empfehle ich, glaube ich, immer. Auf Englisch heißt es The Book of Joy, also das Buch der Freude, glaube ich, auf Deutsch übersetzt. Und das, die Quintessenz ist von diesen zwei unglaublich klugen Männern auf deinem Weg, dass du am glücklichsten bist, wenn du anderen hilfst. Und ich glaube, deinen Weg zu finden, dem, was du wirklich gut bist, und das aber einsetzen, um anderen einen Mehrwert zu kreieren.
Was würdest du sagen, wobei kannst du anderen Menschen am meisten helfen?
Ja, das ist das, was ich gerade erforsche. Also ich bin auf jeden Fall jemand, ich das ist immer so schwierig, um sich selber positiv zu reden. Ich bin da ganz schlecht drin. Gell? Als Mädchen ist man da besonders schlecht drin. aber ich glaube, ich inspiriere gerne und ich habe mittlerweile festgestellt, ich bringe gerne aus den Leuten so ein bisschen sowas das Beste so raus. Also ob es jetzt in ihrer Praxis ist und ich meine das auch und ich würde auch so, und auch so dieses Heilende. Mittlerweile gehe ich immer mehr in diese Richtung, dass ich so gerne heile und den Menschen was Gutes tue und eben durch Inspiration, durch ihnen auch so eine Sicherheit geben und ihnen einfach was Liebe, also positiv. Und das, mein Channel ist Yoga und Unterrichten und dieses Bewegte. Wer weiß, was sich dadurch verändert, in der Zukunft noch. Aber ich merke das mit das einfach. Ich liebe das. Ich war heute früh in dieser Yogastunde und habe da um 7.15 Uhr meinen Haufen Yogis, waren so viele da und es war so schön. Und es war, ich fühle das in dem Moment und es tut so gut. Und die gehen raus mit einem Lächeln und dann so, ach, es war wieder so schön. Mhm. Und dann merke ich, dass ich das doch irgendwie richtig mache. Und versuche, die zu inspirieren und für sie da zu sein. Und ja, und das glaube ich, das kann ich. Und das will ich weitermachen.
Das ist schön, ja. Und ich glaube auch, dass du das sehr gut kannst. Also ich bin auch echt sehr gespannt. Ich werde garantiert mal dann bei euch im Studio vorbeigucken. Ja. Wo ist es denn in München?
Ah ja, direkt gegenüber von der Eisbachwelle im Lehel.
Boah.
Ja, also durch den Englischen Garten radeln und dann bist du bei uns.
Krass. Ja, da hätte ich auch Existenzangst, glaube ich.
Ja, ja, das cool, ist echt aber,
Ja, da bin ich gespannt, aber gut, du bist auch nicht allein, das ist auch gut.
Genau, das
mit
gibt
noch zwei anderen zusammen.
Genau.
Das ist eine tolle Sache. Cool. Und sonst, was steht bei dir in der nächsten Zeit so an?
Viel wieder mal. Ich darf nach Bali für drei Wochen mit Sophia zusammen, eben mit meiner Geschäftspartnerin und Freundin. Und wir sind für eine Woche erstmal in einem Frauen-Yoga-Retreat. Also endlich mal selber Retreat machen. Und es wird sehr interessant für mich, weil ich drei Jahre nach meinem Teacher-Training zurückkehre nach Bali. Und das war so für mich so ein riesiger Turning-Point im August vor drei Jahren. Und deswegen bin ich so gespannt, wieder zurückzukehren. Und wieder in diese Weichheit, mehr in diese Weiblichkeit. Genau das, was die Bandscheibe mir versucht hat beizubringen, Isabel. da nochmal reinzugehen und nochmal ein bisschen mehr Weichheit. Und dann noch zwei Wochen einfach mal ein bisschen sein. Ich kann nämlich nicht so gut nicht arbeiten. Ich habe immer sofort ein schlechtes Gewissen, nicht wirtschaftlich zu sein.
Ja, kenn ich.
Schlimm, gell? Selbst und ständig halt, gell? Ja. Und dann mir das auch wirklich zu sagen, nein, du machst jetzt mal Ruhe. Und es ist ja nicht so, als würde ich irgendwie das Gefühl haben, ich bin irgendwie gestresst, weil ich so viel arbeite. Ich mache ja nur Sachen, die ich auch wirklich mag und die mich glücklich machen. Und dann habe ich deswegen ein schlechtes Gewissen, weil ich sage, ich muss Urlaub machen. Und das ist dann so ein Karussell. Aber drei Wochen Bali stehen jetzt als allererstes an. Schön. Dann noch zwei Retreats dieses Jahr und dann das Studio.
Krass, ja. Aber das sind doch hervorragende Aussichten.
Oh ja.
Ja. wenn du Menschen, so der Menschheit, jetzt stell dir vor, du dürftest der Menschheit einen Ratschlag geben. Boah, ich weiß gerade selber gar nicht, was ich da sagen würde, aber ich gebe jetzt die Frage mal an dich. Du dürftest so einen Ratschlag geben. Was würdest du da sagen?
Wir kommen mit nichts und wir gehen mit nichts. Deswegen, das Dazwischen ist das, was zählt.
Das ist schön.
Also nicht festhalten. Immer geben. Es kommt von alleine zurück, ist alles im Fluss.
Das erinnert mich an eine Aussage von einem Bekannten von mir, der neulich meinte, ich will ja nicht der reichste Mann auf dem Friedhof sein.
Ja.
Das passt da für mich sehr gut zusammen. So, ja, wir kommen mit nichts und gehen mit nichts. Das ist doch schön.
Ja, finde ich auch.
Ja, dann hat es mich gefreut, dass wir das heute jetzt geschafft haben.
Ja, danke dir, Ben. Das ist auch so toll, dass du hier mir die Plattform gibst und so schöne Fragen gestellt hast und dass wir uns mal wieder gesehen haben,
ja,
vor allem.
Ja, endlich mal wieder. Ja, dann wünsche ich dir für deine Pläne alles Gute.
Vielen, vielen Dank.
Ich werde garantiert mal vorbeikommen dann im Lehel.
Ja, wir brauchen ja auf jeden Fall noch einen schönen Workshop dann mit dir, einen Bewegungsworkshop.
Da finden wir was Tolles. Ja, ja. Und dann alles Gute, mach so weiter und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Ciao.
Ciao.
Ich hoffe, du konntest dir aus dem heutigen Gespräch mindestens genauso viel mitnehmen wie ich auch. Wie ich es eingangs gesagt habe, finde ich die Art und Weise, wie Sina Dinge angeht, wirklich besonders bemerkenswert. Und es freut mich, dass ich ihr auch die ein oder andere wirklich gute Frage stellen konnte. Und das hat sie mir hinterher auch nochmal bestätigt, dass sie es sehr toll fand, darauf zu antworten. Denn da kam vielleicht für sie auch nochmal was Neues dabei heraus. Und ich freue mich, dass ich über meinen Podcast die Möglichkeit bekomme, mich mit Menschen über wirklich spannende Themen unterhalten zu können.
Und in diese Kategorie fällt auch die nächste Folge, denn dort geht es um the future of work, also wie wird sich unsere Arbeitswelt in der Zukunft vielleicht ändern oder was befindet sich gerade schon im Wandel? Und da freue ich mich, dass ich einen tollen Gast gewinnen konnte. Ihr Name ist Lisa Glasner. Sie arbeitet für Steelcase. Und Steelcase ist eigentlich nüchtern betrachtet der Hersteller von Büromöbeln. Allerdings nicht nur auf dieser Ebene, sondern sie machen sich tatsächlich Gedanken darüber, wie kann man über den Raum, also die Gestaltung des Raums und über die Möbelstücke und über die Ausstattung, die ich verwende, tatsächlich so etwas wie Führung, wie Innovation oder wie Lernen beeinflussen. Und wir sprechen darüber, wo sich die Arbeitswelt gerade im Wandel befindet und was in den kommenden Jahren da vielleicht passieren wird. Und das finde ich besonders spannend, weil sich natürlich viele junge Menschen überlegen, wie man in Zukunft arbeitet und sich auch Gedanken darüber machen, ob die Bürokultur, wie wir sie aktuell leben und in den letzten Jahren gelebt haben, so überhaupt noch Bestand haben muss. Und da freue ich mich, dass ich mich mit ihr darüber unterhalten kann. Und das kommt eben nächsten Samstag. Wenn ihr schon eine Weile zuhört, dann habt ihr heute gehört, dass ich jetzt eine neue Melodie verwende. Wenn ihr dazu Feedback habt, schickt mir das bitte auch. Ich werde in die Shownotes sowohl die Links zu Sinas Profilen, zu ihrem Buch und auch wieder zu meinem Kontaktformular reinstellen, damit ihr mir dazu gerne Feedback geben könnt. Und wenn ihr mir was Gutes tun wollt, könnt ihr jederzeit mir bei iTunes eine Bewertung schenken. Wenn ihr Kritik habt, bitte nutzt auch das Kontaktformular, das ich in die Shownotes packe. Und sonstige Anregungen oder möglicherweise Gesprächspartner. Ihr habt in der Folge schon gehört, der übernächste Gesprächspartner steht auch schon fest. Das wird die Annika Landsteiner sein. Da sage ich jetzt noch nicht zu viel dazu. Und ich wünsche euch wie immer bis zum nächsten Samstag eine ganz tolle Woche. Bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, ciao.